Guten Morgen. Wir kommen heute im Johannesevangelium zu einem Text, über den sich wahrscheinlich manche Christen irgendwie schon gewundert haben, vielleicht sogar schon geärgert haben. Und zwar geht es heute um das erste Wunder, das Jesus tut an der Hochzeit zu Kana, als er Wasser zu Wein macht. Und manche fragen sich vielleicht, warum musste gerade das erste Wunder sein? Hätte er nicht einfach einen Blinden sehend machen können oder einen Toten auferwecken oder übers Wasser gehen, anstatt aus Wasser Wein zu machen? Wasser zu Wein, muss das sein? So habe ich die Predigt jetzt mal genannt und sie hat drei Punkte, so wie das von mir gewöhnt sind. Der erste Punkt ist Ja, der zweite Ja, der dritte auch Ja. Nein. Eigentlich ist der erste Punkt Wein ein Zeichen der Freude, der zweite Wein ein Hinweis auf das Leben und der dritte Wasser zu Wein, er muss der Schöpfer sein. Und ich würde gern den Text mit euch lesen, Johannes 2, die Verse 1 bis 12. Am dritten Tage darauf fand zu Kana in Galiläa eine Hochzeit statt und die Mutter Jesu nahm daran teil. Aber auch Jesus wurde mit seinen Jüngern zu der Hochzeit eingeladen. Als es nun an Wein mangelte, sagte die Mutter Jesu zu ihm, sie haben keinen Wein mehr. Jesus antwortete ihr, was kümmern dich meine Angelegenheiten, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter sagte dann zu den Aufwärtern, was er euch etwas sagt, das tut. Nun waren dort 6 steinerne Wassergefäße aufgestellt, wie es die Sitte der jüdischen Reinigung erforderte. Jedes von ihnen fasste 2 bis 3 große Eimer. Da sagte Jesus zu den Aufwärtern, füllt die Gefäße mit Wasser. Sie füllten sie darauf bis oben hin. Dann sagte er zu ihnen, schöpft nun davon und bringt es dem Speisemeister. Sie brachten es hin. Als aber der Speisemeister das zu Wein gewordene Wasser gekostet hatte, ohne zu wissen, woher es gekommen war, die Aufwärter aber, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es, ließ der Speisemeister den Bräutigam rufen und sagte zu ihm, jedermann setzt doch seinen Gästen zuerst den guten Wein vor. Und wenn sie trunken geworden sind, dann den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückbehalten. Hiermit machte Jesus den Anfang seiner Zeichen zu Kana in Galiläa. Er offenbarte dadurch seine göttliche Herrlichkeit und seine Jünger lernten an ihn glauben. Hierauf zog er nach Kapernaum hinab, er, seine Mutter, seine Brüder und seine Jünger. Sie blieben dort aber nur wenige Tage. Ich möchte gerne noch beten, dürfte gerne dazu sitzen bleiben. Herr Jesus, danke dafür, dass wir dein Wort haben, das zu uns spricht. Und ja, ich bitte dich darum, dass du auch heute zu uns reden kannst, dass ich dir in deiner Botschaft nicht im Weg stehe, sondern das wirklich weitergebe, was du auch uns allen zu sagen hast. Amen. Also wie gesagt, die Überschrift der Predigt Wasser zu Wein, muss das sein. Und der erste Punkt, Wein ein Zeichen der Freude. Wenn man mal in der ganzen Bibel das Wort Wein sucht, in der Konkordanz oder in einem Bibelprogramm, dann sieht man, dass ja, Wein oft in einem negativen Zusammenhang vorkommt. Also wo man einfach sieht, zu viel Weingenuss hat sehr negative Folgen. Und es wird auch oft gewarnt vor diesen negativen Folgen von zu viel Wein oder beziehungsweise von zu viel Alkohol. Also eigentlich ist die ganze Bibel voll mit Beispielen und Warnungen darüber. Es beginnt schon bei Noah, der sich betrunken hat und dann nackt in seinem Zelt lag. Und dann im Neuen Testament finden wir auch verschiedene Anweisungen, zum Beispiel im Epheserbrief von Paulus sagt er, berauscht euch nicht an Wein, was zu Liederlichkeit führt, sondern werdet voll Geistes. Also vor dem Betrinken und vor den Gefahren des Alkohols wird auf jeden Fall gewarnt. Andererseits ist es aber auch so, dass die Bibel auch klar sagt, dass Gott uns Dinge gibt, die wir genießen dürfen. Lebensmittel gibt er uns auch reichlich zum Genuss und dazu gehört eben auch der Wein. In Psalm 104, 14 und 15 steht zum Beispiel, du, und mit diesem Du, da ist Gott gemeint, du lässt Gras wachsen für das Vieh und Pflanzen, da sie dem Menschen dienen, damit er Nahrung hervorbringe aus der Erde. Und damit der Wein das Herz des Menschen erfreue und das Angesicht glänzen werde vom Öl und damit Brot das Herz des Menschen stärke. Also auch der Wein ist etwas, was Gott in seiner Schöpfung gewollt hat. Und es ist nicht so, dass die alkoholische Gärung irgendwie ein Fehler in Gottes Schöpfung wäre, der sich da irgendwie eingeschlichen hat, als er gerade mal kurz nicht aufgepasst hätte. Nein, also Wein ist ja von Gott auch den Menschen zur Freude gegeben. Und er hat es in unsere Verantwortung gestellt, wie wir damit umgehen, weil ja jede gute Gabe, die Gott gibt, kann man grundsätzlich auch mal missbrauchen. Und genauso ist es auch beim Wein. Auf der Hochzeit in Kana, da gab es auch Wein. Allerdings ist er während dieses Festes irgendwann ausgegangen. Wir wissen nicht, warum. Vielleicht haben sie zu wenig bestellt davor, zu wenig selber gekeltert, nicht genug dazugekauft. Wir wissen es nicht. Aber auf jeden Fall war das für diese Gastgeber ein massives Problem, dass der Wein ausgeht. Und es wäre für die Familie oder wäre für die Gastgeber wirklich eine große Schande auch gewesen, wenn das der Festgesellschaft, wenn die Festgesellschaft es bemerkt, der Wein ist aus. Und ja, so wie ich das nachgelesen habe, ich war ja damals offensichtlich persönlich nicht dabei, da war der Wein damals nicht so stark alkoholhaltig wie unser heutiger. Und normalerweise wurde der Wein auch vermischt mit Wasser getrunken. Hat einerseits den Effekt, dass er nicht so schnell einen berauscht, natürlich, wenn man mit Wasser verdünnt. Andererseits hat er auch eine gewisse also er tötet Bakterien ab, die vielleicht im Wasser drin sind. Also der im Wein enthaltene Alkohol, der tötet gewisse Bakterien im Wasser dann auch ab. Vielleicht auch deswegen im ersten Timotheusbrief der Rat von Paulus an Timotheus, nicht mehr nur Wasser zu trinken, sondern auch ein bisschen Wein zu trinken, weil er mit dem Magen offensichtlich Schwierigkeiten hatte, der Timotheus, und weil er oft unwohl war. Also das schreibt sogar Paulus an den Timotheus, gibt ihm da einen Tipp, wie er sich vielleicht mit Wein auch ein bisschen helfen kann, damit er etwas gesünder lebt. Wein war also zur damaligen Zeit, zur biblischen Zeit, ein normales Getränk. Und ohne Wein hätte es auf dieser Hochzeit dann wahrscheinlich einfach nur noch Wasser gegeben. Und vielleicht wären viele Gäste nach Hause gegangen und nicht bis zum Ende der Hochzeit geblieben. Und es, fürs Brautpaar wäre das eine ziemlich peinliche Sache gewesen. Und damit diese Hochzeit jetzt ein Freudenfest bleibt und nicht zur Blamage wird, da greift Jesus ein und macht Wasser zu Wein. Und er macht gleich so viel Wein, dass es auf jeden Fall für den Rest der Hochzeit reichen wird. Je nachdem, wie groß diese Wassergefäße jetzt wirklich waren, von denen wir Vers 6 lesen, da heißt es ja je nach Übersetzung, dass die 2 bis 3 große Eimer oder 2 bis 3 Maß gefasst hätten. 6 davon waren da. Da hat Jesus dann, je nachdem, wie groß jetzt wirklich waren, zwischen 480 bis 720 Liter Wein gemacht für diese Hochzeit. Und das hat sicherlich für die Hochzeit gereicht und wahrscheinlich konnte das Brautpaar auch in den Wochen und Monaten nach der Hochzeit immer noch was von diesem Wein genießen. Oder sie haben ihn vielleicht auch verkauft, weil es war ja ein sehr guter Wein und hatten dafür dann gleich eine finanzielle Grundlage für den Start ins Eheleben. Wie dem auch sei, mit dem Wunder hat Jesus also die Schande, die auf dieses Brautpaar und auf die Familie zugekommen wäre, wenn der Wein wirklich ausgegangen wäre, hat er abgewendet und hat Freude gebracht. Und da sehen wir eine gewisse Parallele zu unserem Leben oder eine deutliche Parallele zu unserem Leben. Denn als Menschen, die ohne Gott unterwegs sind, da leben wir auch ein Leben in der Schande. Wir gehen auch auf Schande zu und ja, Schande ist vielleicht ein Wort, das man gar nicht so richtig greifen kann. Ich lese mal eine Definition vor, wie ich sie bei Wikipedia gefunden habe. Da heißt es, Schande bezeichnet zum einen den Zustand der Ehrlosigkeit, zum anderen die Ursache für diesen Ehrverlust. Schande kann lediglich subjektiv empfunden sein oder von außen durch Verachtung, Geringschätzung oder Bloßstellung induziert und sanktioniert werden. So unterscheidet etwa Friedrich Kirchner innere und äußere Schande. Letztere, also die äußere Schande, beträfe die niederschmetternde Verurteilung durch Dritte. Fällt jedoch das persönliche Gewissen das verwerfende Urteil, so handelt es sich um innere Schande. Und als Menschen, da stehen wir unter dem Urteil Gottes, weil wir eben nicht dem entsprechen, wie wir vor Gott sein sollten. Wir spiegeln nicht seine Liebe, seine Güte und seine Heiligkeit wider, sondern leider sehr oft das genaue Gegenteil. Das wäre dann quasi die äußere Schande, weil Gott uns genau dafür verurteilt. Wir bringen durch unser Verhalten Schande über uns und ziehen uns dadurch das Gericht Gottes zu. Gleichzeitig klagt uns auch oft unser Gewissen an, weil wir eben merken, wir sind nicht so, wie wir es gerne wären. Und wir leiden unter unserem Versagen. Und das ist dann diese innere Schande, dieses Schamgefühl, wo wir uns ja für unser eigenes Verhalten teilweise schämen. Und wenn Jesus in unser Leben kommt, dann nimmt er diese Schande weg. Weil er, ja, die äußere Schande, weil er für unsere Schuld gestorben ist und sein Opfer dann auch ausreicht, um jedem Menschen auf dieser Erde die Schuld und Schande zu vergeben. Und die innere Schande, die nimmt er uns auch weg, weil wir mit unserem Versagen, mit dem, was schief lief, zu ihm kommen dürfen und er uns immer wieder gerne vergibt und uns sogar immer mehr in sein Ebenbild verwandelt. Also er macht, nimmt diese Schande weg, bringt uns Freude. An Weihnachten singt manchmal das Lied, Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude. Und da heißt in einem Vers, Jesus ist kommen, nun springen die Bande, Stricke des Todes, die reißen entzwei, unser Durchbrecher ist nunmehr vorhanden, er, der Sohn Gottes, der machet Recht frei. Bringe zu Ehren aus Sünde und Schande, Jesus ist kommen, nun springen die Bande. Und dieses Wunder, dass Jesus auf der Hochzeit von Kana Wasser zu Wein gemacht hat, ist ein Hinweis auf die Freude, die er bringt. Und Jesus bringt eine Freude, die länger hält, als ja, ein Glas Wein einem Freude bringt. Er bringt ewige Freude. Wir sehen also, um auf die Frage der Predigt zurückzukommen, Wasser zu Wein, das musste sein, als Hinweis auf die Freude, die Jesus bringt. Wir kommen jetzt zum zweiten Punkt, Wein als Hinweis auf das Leben. Und jetzt müsst ihr eine kurze Chemiestunde von mir aushalten, weil Chemie war in der Schule mein Lieblingsfach. Und als ich mir so über dieses Wunder Gedanken gemacht habe, das Jesus hier tat oder getan hat, da ist mir was aufgefallen. Und zwar macht er ja aus Wasser Wein. Und Wasser, so wie wir das kennen, das gehört grundsätzlich mal zur unbelebten Schöpfung. Genauso wie irgendwelche Steine oder Metalle, die leben nicht, aber die sind trotzdem von Gott geschaffen, die sind da, aber es sind keine Lebewesen. Im Gegensatz dazu gibt es natürlich die belebte Schöpfung, das wären dann die Pflanzen, die Tiere und auch wir Menschen. Alle diese Lebewesen brauchen grundsätzlich Wasser zum Leben, aber Wasser selbst lebt nicht. Das ist ja, tot. Und Wasser ist eine chemische Verbindung aus Wasserstoff und Sauerstoff. Und in dem Wasser, da sind verschiedene andere chemische Verbindungen gelöst. Vielleicht trinkt ihr daheim manchmal Mineralwasser und schaut mal auf dieses Etikett da drauf. Da steht dann immer so ein Auszug aus der Analyse, was alles im Wasser enthalten ist. Magnesium, Calcium, Kalium, Natrium, was auch immer. Steht da immer alles außen drauf. Diese Stoffe sind Mineralien, die gehören auch zur unbelebten Schöpfung, sind also auch in diesem Wasser drin. Und natürlich leben im Wasser teilweise auch Tiere. Wisst ihr, wenn ihr irgendwo in den Fluss schaut, dann seht ihr Fische da drin rumschwimmen, die leben im Wasser. Es gibt auch Lebewesen im Wasser, die wir nicht sehen können, Mikroorganismen, irgendwelche Bakterien, die im Wasser drin leben. Aber die gehören nicht zum Wasser dazu. Die leben in dem Wasser als Lebensraum, aber sind nicht Teil des Wassers, sage ich mal. Wasser an sich ist eine tote Sache. Und als Jesus aus Wasser Wein macht, da ändert sich das, was in dem Wasser drin ist, und zwar ganz radikal. Chemisch betrachtet ist Wein immer noch Wasser mit verschiedenen Sachen, die drin gelöst sind, sozusagen. Und der größte Anteil von Wein ist immer noch Wasser. Ich glaube, 70-80% sind immer noch Wasser im Wein. Und es ist ja klar, Pflanzen brauchen Wasser zum Wachsen und zum Leben. Und mit diesem Wasser, da bilden sie eben auch Früchte aus. Genauso wie, und so macht es auch der Weinstock, wenn er seine Weintrauben ausbildet, dann sind in diesen Weintrauben ist Traubensaft drin und der besteht eben hauptsächlich auch aus Wasser. Aber der Wein, der besteht eben nicht nur aus Wasser, sonst wäre ja immer noch Wasser und kein Wein. Und was den Wein zum Wein macht, das sind dann ganz viele verschiedene andere chemische Verbindungen, wie Zucker, Ethanol, Glycerin, irgendwelche höheren Alkohole, Tannine, Aromastoffe, Vitamine und so weiter. Und was die meisten dieser Inhaltsstoffe, ja, die den Wein letztlich zum Wein machen, gemeinsam haben, ist, dass sie von Lebewesen erzeugt werden. Zucker zum Beispiel, der kommt von Pflanzen. Wenn wir einen Apfel essen, dann ist der süß, weil der Apfelbaum ja Zucker produziert hat und den in diesem Apfel drin gespeichert hat. Wenn wir Traubensaft oder wer auch Wein trinken, dann ist der teilweise süß, weil der Weinstock eben aus dem ja diesen Zucker produziert hat und in diesen Weintrauben gespeichert hat. Und Alkohol entsteht dann letztlich dadurch, dass der Zucker, der im Traubensaft drin ist, durch Mikroorganismen in Alkohol umgewandelt wird. Das heißt also, damit aus dem Regen, der vom Himmel fällt und in die Erde einsickert, dass aus dem Wein werden kann, muss dieses Wasser erstmal, dieses Regenwasser erstmal durch die Pflanze aus der Erde wieder rausgesaugt werden, muss also durch die lebende Pflanze Weinstock hindurch. Dann wird in der Pflanze Weinstock, wird dann aus diesem Wasser Traubensaft. Diesen Traubensaft pressen Menschen aus, füllen ihn in Weinfässer und in diesem Traubensaft leben dann kleine Mikroorganismen, die aus dem enthaltenen Zucker Alkohol machen. Das Ganze dauert mehrere Monate und dann sehen wir, damit aus Wasser Wein werden kann, braucht es viel Zeit. Aber am wesentlichsten ist, dass damit aus Wasser Wein wird, dass dieses Wasser mit Leben in Berührung kommt. Und genau das, was in der Natur mehrere Monate, vielleicht sogar Jahre dauert, das passiert in Kana im Bruchteil einer Sekunde. Das tote Wasser wird zu Wein. Und dieser Wein ist ein Hinweis auf das Leben. Und es zeigt uns, wer eine echte Begegnung mit Jesus hat, der wird verändert. So wie Jesus aus totem Wasser einen lebendigen Wein machen kann, kann er aus Menschen, die geistlich tot sind und die in die Irre gehen, Kinder Gottes machen, die neues Leben haben. Jesus gibt neues Leben. Und die Frage ist, hast du dieses Leben schon? Hattest du schon so eine Begegnung mit Jesus, in der er dich verändert hat? Bist du vom Tod zum Leben durchgedrungen? Interessant ist auch, dass alle 8 Wunder Jesu, die im Johannesevangelium vorkommen, auch irgendwie etwas mit Leben zu tun haben. Im Kapitel 4, da heilt er den Sohn eines königlichen Beamten, der im Sterben lag. Er muss dann nicht mehr sterben, sondern kann weiterleben. In Kapitel 5 heilt er den Kranken am Teich Bethesda und gibt seinem Leben wieder eine ganz neue Qualität. In Kapitel 9 heilt er den Blindgeborenen und gibt damit sozusagen den Augen neues Leben. In Kapitel 11 erweckt er Lazarus von den Toten wieder auf. Und in Kapitel 21, nach der Auferstehung, der versorgt er die Jünger mit Lebensmitteln, nachdem sie die ganze Nacht gefischt haben und nichts gefangen haben. Und Jesus sagt ja von sich selbst, dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Und dass er das Leben ist, das zeigen einfach seine Wunder. Die unterstreichen diesen Anspruch, und zwar sehr eindrücklich. Wenn wir einen kurzen Ausflug ins Alte Testament machen und uns an den Auszug der Israeliten aus Ägypten erinnern, dann wissen wir ja, dass der Pharao nicht so begeistert war, die Israeliten ziehen zu lassen, und dass dann diese 10 Plagen kamen. Und eine dieser 10 Plagen war, dass das Wasser des Nils zu Blut wurde. Und da war das Blut ein Zeichen des Todes und des Gerichtes, das Gott über die Ägypter bringen würde. Und Jesus macht jetzt hier im Neuen Testament aus Wasser nicht Blut, sondern er macht Wein daraus, weil er eben bei seinem ersten Kommen nicht zum Gericht kam, sondern um sich für uns hinzugeben, damit wir Leben haben. Darum ist dieser Wein ein Hinweis auf das Leben. Wasser zu Wein, muss das sein? Ja, weil Wein auf den Hinweis, der echtes Leben gibt. Wir kommen zum dritten Punkt, Wasser zu Wein, er muss der Schöpfer sein. Schauen wir uns kurz an, wie es eigentlich zu dem Wunder überhaupt kam. Wir haben uns das Wunder selber schon etwas angeschaut, dass Wasser zu Wein wurde, aber wie kam es überhaupt dazu? Wir wissen nicht, warum die Maria auf der Hochzeit eingeladen war, wir wissen auch nicht, warum Jesus und seine Jünger eingeladen waren. Aber als der Wein ausgeht, da wendet sich Maria, also die Mutter Jesu, an ihren Sohn. Sie wusste ja, wer Jesus war. Sie hat ihn geboren. Sie wusste, das war eine Jungfrauengeburt. Sie hatte die Begegnung mit dem Engel damals, der ihr die Geburt angekündigt hat. Und sie hat Jesus aufwachsen sehen. Und sie hat sicherlich gemerkt, dieser Jesus, der ist anders als die anderen Kinder. Er ist tatsächlich Gott, er ist wirklich sündlos. Deswegen wendet sie sich jetzt an ihn, auch wenn Jesus bis dahin noch kein Wunder getan hat. In Vers 11 wird es ja ganz klar gesagt, dass dieses Wunder eben das erste war, das Jesus getan hat. Und ich betone das deshalb, weil es teilweise solche außerbiblischen Geschichten oder Legenden gibt, dass Jesus schon als Kind irgendwelche Wunder getan hätte, dass er aus Erde irgendwelche Klumpen geformt hat und dann, weiß nicht, geschnippt hat oder weiß nicht was, und dann sind aus diesen Erdklumpen dann Vögel geworden, die davon geflogen sind. Da gibt es ja verschiedene außerbiblische Legenden. Aber hier, die Bibel sagt uns eindeutig, es ist der Anfang seiner Zeichen, also das erste Wunder, das er getan hat, war eben das, dass er Wasser zu Wein macht. Das aber nur als kurze Nebenbemerkung. Die Maria wendet sich an Jesus. Und die Antwort, die Jesus ihr gibt, die klingt für unsere Ohren etwas schroff. Was kümmern dich meine Angelegenheiten, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Oder wie Luther das übersetzt hat, Weib, was habe ich mit dir zu schaffen? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Klingt etwas schroff, ist aber nicht so gemeint. Ich möchte euch einen Kommentar von William MacDonald vorlesen, der das recht gut auf den Punkt bringt. Die Antwort des Herrn an seine Mutter scheint kalt und unfreundlich, aber sie enthält keine so scharfe Zurechtweisung, wie uns scheinen mag. Das Wort Frau, das hier verwendet wurde, ist ein respektvoller Titel, ähnlich dem Wort Dame. Als unser Herr fragt, was habe ich mit dir zu schaffen, Frau, wollte er zeigen, dass er bei der Ausführung seines göttlichen Auftrags nicht den Anweisungen seiner Mutter unterstand, sondern dass er ausschließlich im Gehorsam gegenüber dem Willen seines Vaters im Himmel handelte. So schroff, wie das für uns vielleicht klingt, war es also nicht. Aber Jesus macht trotzdem damit sehr deutlich klar, dass er einer höheren und wichtigeren Autorität untersteht als seiner irdischen Mutter, nämlich seinem himmlischen Vater. Und auch Maria nimmt diese Worte nicht irgendwie persönlich, zieht sie nicht beleidigt zurück, sondern sie versteht, was ihren Sohn beschäftigt, und deshalb sagt sie dann zu den Dienern, was er euch sagt, das tut. Und ja, das sind, soweit ich weiß, die letzten Worte, die uns von Maria überliefert sind in der Bibel. Was er euch sagt, das tut. Sie nimmt da keine weitere Vermittlerrolle ein, sie mischt sich da nicht weiter ein, sondern sie sagt ganz klar, was Jesus sagt, das gilt, macht das. Und das ist ein Satz, über den es sich lohnt, nachzudenken. Einerseits für Menschen mit römisch-katholischem Hintergrund, denn diese letzten Worte Marias in der Heiligen Schrift, die lassen ja keinen Raum für eine Marienverehrung, wie sie ja teilweise in der katholischen Kirche praktiziert wird, sondern ja, zeigen klar, Maria sagt, um Jesus geht's, nicht um mich, um Jesus. Was er euch sagt, das tut. Und es ist immer recht leicht, gell, von hier innen in der Freikirche nach außen zu zeigen und zu sagen, ja, schaut euch an, was die alles falsch machen. Ja, zum Glück können wir es besser. Aber es geht mir jetzt nicht darum, mit dem Finger auf andere zu zeigen und zu sagen, wir sind was Besseres, sondern wir müssen auch bei uns überlegen, tun wir eigentlich, was Jesus sagt? Die Frage müssen wir uns stellen, du und ich. Sind wir bereit, das zu tun, was Jesus sagt? Und wir sollen da nicht vorschnell sagen, ja klar, sondern einmal unseren Alltag anschauen, unser Leben anschauen. Sind wir Jesu Worten gehorsam? Die Knechte hier auf der Hochzeit, die Diener, die waren Jesus gehorsam. Und genauso wie er es gesagt hat, haben sie diese Krüge gefüllt, die dort standen. Die waren zur Waschung da, für diese rituellen Waschungen. Also das waren jetzt keine Schüsseln, in denen sie sich selber gewaschen haben, sondern Krüge, in denen das Wasser war für diese Waschungen. Und ja, die Juden hatten ja da verschiedene Vorschriften, dass sie sich teilweise Vorschriften aus der Bibel selber teilweise, die sie sich mit dazu überlegt haben, dass sie eben gewisse Reinigungszeremonien einhalten müssen, bevor sie bestimmte Dinge tun. Und diese Gefäße, die lässt Jesus jetzt von den Knechten bis oben hin mit Wasser füllen. In diese Gefäße hat also nichts mehr reingepasst. Und das ist deshalb wichtig, weil Kritiker behaupten könnten, dass Jesus einfach irgendetwas in diese Gefäße noch dazu hineingeschüttet hat, damit das Wasser wie Wein schmeckt. Aber Jesus war ja kein Lebensmittelchemiker, der hier auf der Hochzeit seinen neuen Instant-Wein vermarkten wollte, sondern Jesus war und ist Gottes Sohn. Er hat aus einfachem Wasser echten Wein gemacht und noch dazu so einen guten Wein, dass der Speisemeister später hellauf begeistert war davon. Und weil Jesus der Schöpfer ist, konnte er das machen. Aber Jesus, der Schöpfer, macht dieses Wunder nicht einfach alleine, sondern die Knechte, die mussten dieses Wasser schöpfen. Die mussten die Gefäße auffüllen. Und 480 bis 720 Liter Wasser aus dem Brunnen zu schöpfen, ist eine ganz ordentliche Arbeit. Und Jesus hätte einfach auch mit dem Finger schnipsen können und der Wein wäre in den Krügen gewesen. Er hätte aus Luft Wein machen können oder er hätte aus nichts Wein machen können. Er als der Schöpfer kann das natürlich. Er hat die ganze Welt aus dem Nichts erschaffen. Sollte ihm sowas unmöglich sein? Natürlich nicht. Aber er hat es nicht getan, sondern er hat andere mitarbeiten lassen. Und er möchte auch uns an seinem Reich mitarbeiten lassen. Es kommt die Evangelisation auf uns zu. Ende Februar, vor einigen Jahren, 2017, hatten wir auch schon mal eine Evangelisation. Und ich denke, Jesus Christus wäre sicherlich ein besserer Evangelist, als es Beat Abri war oder Michael Habde sein wird, ohne den beiden jetzt zu nahe treten zu wollen. Aber Jesus kommt eben nicht einfach so persönlich, um hier die Evangelisation zu halten, sondern er hat seiner weltweiten Gemeinde die Aufgabe anvertraut, das Evangelium den Menschen zu bringen. Nicht nur Beat Abri, nicht nur Michael Habble, sondern jedem von uns. Jedem, der wirklich Christ ist, hat er diese Aufgabe mit anvertraut, das Evangelium weiterzutragen. Er macht also das nicht alleine, diesen Missionsauftrag, sondern er gibt uns die Chance und den Auftrag, daran mitzuarbeiten. Und das finde ich schön, dass Jesus uns tatsächlich gebrauchen möchte, uns schwache Menschen, damit wir mithelfen an seinem Reich. Aber das Schönste ist, dass Jesus eines Tages uns zu sich nehmen wird und uns sogar noch dafür belohnen wird, dass wir mitgearbeitet haben. Und so wie bei der Hochzeit in Kana der beste Wein zum Schluss kam, so kommt für Gottes Kinder das Beste auch noch zum Schluss. Als Christen, da gehen wir auf die ewige Herrlichkeit Gottes zu. Und ja, Gottes Schöpfung hier auf dieser Erde kann ja schon was Wunderschönes sein, wenn wir uns einen Sonnenuntergang anschauen oder ein Bergpanorama oder irgendwelche schönen Blüten oder Tiere, die schön sind oder auch schöne Menschen. Es gibt so viel Schönes auf dieser Welt. Und das, obwohl diese Welt durch den Sündenfall verdorben wurde, obwohl es auf dieser Welt Leid, Sünde und Tod gibt. Trotzdem kann diese Welt unglaublich schön sein. Und wenn diese Welt schon so schön sein kann, wie unfassbar herrlich und schön muss dann diese ewige Welt sein, die Gott für uns vorbereitet hat und in die er uns holen wird, wenn es soweit ist. Und in dieser Welt wird es keine Sünde, kein Leid und kein Tod mehr geben. Das Beste für uns Christen, das kommt noch. In Vers 11 heißt es, hiermit machte Jesus den Anfang seiner Zeichen zu Kana in Galiläa. Er offenbarte dadurch seine Herrlichkeit und seine Jünger lernten an ihn glauben. Sie haben durch dieses Wunder begriffen, wer Jesus ist. Hast du das auch schon begriffen? Weißt du, wer Jesus ist? Und wenn du es begriffen hast, hast du die entsprechenden Konsequenzen gezogen? Ist es für dich auch so, dass das Beste noch kommt? Oder lebst du immer noch ein Leben ohne Jesus? Der Punkt hieß, Wasser zu Wein, er muss der Schöpfer sein. Und dieser Schöpfer, der möchte dich haben, schon hier auf dieser Erde und auch in alle Ewigkeit. Und er möchte dir Liebe und Freude schenken. Amen.